Der größte Fan sind nicht die Vogelspinnen, die sind irgendwo, aber die lassen den Ruhe. Die Schlangen sind auch größtenteils scheu, insbesondere im Dschungel. Und die größeren Viecher wie Jaguare und so sind auch sehr viel unterwegs, aber die kommen in der Nacht.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und Mario Sausi und meine Wenigkeit haben heute wieder einen Gast zu Gast und abseits von unserem Gästefeuerwerk begrüßen wir uns und euch zu einem neuen Special, wo es um, ja, sagen wir mal, extrem lange Distanzen, um Ultradistanzen geht. Und auch das haben wir schon lange auf unserer Liste und freuen uns, dass heute soweit ist. Ja, legen wir los.
Wir werden heute mit dem Laufen starten, also in gestürzter Reihenfolge. Es wird in der Folge um Laufen gehen, in der nächsten ums Radfahren und dann das krönende Abschluss um Schwimmen. Na, so sagen wir das nicht. Christoph Haarreiter, es freut uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist und ich würde das auch kurz halten. Stell dir bitte gerne mal selbst vor und erzähl uns dann speziell im sportlichen Sinn, was du genau machst und was du da so treibst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle. Ja, total cool, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin ja ein großer Fan von euren Podcasts. So gesehen, dass ich jetzt jemals einmal da sitzen werde, ist für mich auch eine große Ehre. Noch einmal Dankeschön.
Wir sind dafür. Gerne willkommen.
Ja, danke, danke. Christoph Haarreiter, bin knapp 50, heuer werde 49 Jahre alt. Ich glaube, es ist auch immer wichtig zu Beginn zu sagen, wenn es um Sport geht, was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Bin ein gebürtiger Niederösterreicher, lebe aber schon knappe 30 Jahre in Wien. Bin verheiratet mit einer Triathletin, habe 3 Kinder. 20 Jahre ist die älteste, Isabel, ja, die ist schon erwachsen mittlerweile, dann gibt es ein bisschen Pause und dann geht es weiter, 2 Jahre ist die zweite Tochter und der Bursch ist 1 Jahr alt, also so gesehen 3 Kinder. Auch eine gewisse Challenge natürlich, alles das zu verbinden, aber dazu mitunter ein bisschen später. Beruflich, ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, bin Partner von Ernst & Young, EY. EY, Ernst & Young gehört zu den 4 größten Wirtschaftsprüfungs- und Managementberatungsfirmen weltweit. In Österreich haben wir über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich selbst bin für den Public-Bereich verantwortlich. Aber jetzt kommt's, warum ich, glaube ich, eingeladen worden bin, was sind meine Sportschwerpunkte. Neben meinem Yoga-Lehrer-Dasein, was mir auch großen Spaß macht, bin ich eben Ultralangstreckenläufer. Aber wie es dazu gekommen ist, dann sehr, sehr gerne später. Bitte.
Ja, ich glaube die Kombination aus dem allen, was du jetzt da schon beschrieben hast, aus Familie, aus fordernder Arbeit und dann noch Ultralangstreckenlauf, ist schon sehr spannend. Und die Frage, wie man das alles unter einen Hut bringt. Mittlerweile habe ich schon ganz einen guten Einblick. Wir arbeiten seit ein paar Monaten zusammen im Trainer-Athleten-Verhältnis. Und ich sehe, wie das funktioniert und wie viel Commitment dafür notwendig ist und Respekt schon allein mal dafür, ganz abgesehen von den Leistungen, die dann erbracht werden müssen in so einem Wettkampf, in so einem Abenteuer.
Ich bringe mal kurz den Elefant, der im Raum steht, einfach mal daher und frage dich, was ist die längste Distanz, die du bisher gelaufen bist?
Die längste Distanz, das war jetzt in Sizilien im April 23, das waren 510 Kilometer und über 20.000 Höhenmeter.
Okay, dann bringe ich den zweiten Elefanten rein und frage dich, wie in Herrgottsnamen kommt man auf die Idee?
Puh, das ist ein längerer Weg
bis dorthin.
Ja, das glaube ich. Das ist ein langer Weg. Das kann man nicht von heute auf morgen machen, das dauert ein bisschen. Mittlerweile 20 Jahre hat das gedauert, bis dorthin kommt.
Und fang einfach mal ein bisschen an, wie es zu dem kommt. Also ich meine, jetzt natürlich, es wird wahrscheinlich, wie es nicht begonnen haben und wie es da gedacht haben, hey, 500 Kilometer, das ist geil, das greife ich jetzt an und dann hat das 20 Jahre gedauert, sondern wahrscheinlich hast dich von einer Distanz zur nächsten getastet oder wie war das so die Herangehensweise?
Ja, man muss sich das ja wirklich einmal bildlich vorstellen. 500 Kilometer
ist Wahnsinn.
Mit dem Auto ist für die meisten für mich schon eine Herausforderung. Ja. 500 Kilometer mit dem Radl, aber 500 Kilometer laufen ist halt dann schon eine ganz andere Geschichte.
Na bitte jetzt, Christoph. Wie viel Zeit hast du dafür in Anspruch genommen, gebraucht? Wie viel Zeit hast du dir genommen?
Ich glaube, du würdest sagen, wenn ich ein bisschen zu meinem Trainingsplan von früher komme, da hat es ein Changes gegeben das letzte Jahr, viel zu viel Zeit. Ich möchte original zitieren, da ist viel Müll produziert worden in der Vergangenheit. Das heißt, ich hätte mitunter vielleicht gar nicht so viel Zeit investieren müssen, aber ja, das war mein Approach der ersten 20 Jahre. Aber ja, wie du richtig sagst, ich habe in meinem ganzen Leben nie einen Masterplan gehabt. Ich wollte ja nie Partner von EY werden. Das war nie auch beruflich mein Ziel. Es hat sich einfach ergeben. im Laufe der Zeit und in kleinen Schritten nähert man sich gewisse Dinge, aber da war nie ein Ziel vor Augen. Das war einfach mal schauen, wie geht's, geht mehr mitunter vielleicht, und Schritt für Schritt haben sie eben auch die Distanzen verlängert, und der Start war eigentlich ganz klassisch im Marathonbereich, Straßenmarathons. Eigentlich für mich aufgrund meiner Kniestellung, habe O-Beine nahezu unmöglich. Der Orthopäde hat gesagt, du kannst nie Marathon laufen. Bin dann aber trotzdem mit Knieleiden und Knieproblemen im Wind gelaufen. Das war auf 4:12, ziemlich enttäuscht im Ziel gewesen. Dann drei Monate später 3:18 in Venedig, haben wir gedacht, ich möchte es nochmal probieren. Und dann eben in Berlin wollte ich auf 3 Stunden laufen und dann waren es 3:12. Da war ich auch bitter enttäuscht und habe mir gedacht, was tue ich jetzt? Gehe auf Intervalle, war für mich kein Thema. Dann habe ich entschieden, ich gehe in die Landschaft. Ja, und dann habe ich eben angefangen mit diesem Trailrunning. Heute heißt Trailrunning, früher war es einfach nur ein Berglauf, was auch immer. Ja, und dann ist jetzt zitzelweise gekommen, die Distanzen verlängert auf 50, 60, 70. Natürlich war das Thema 130 Kilometer mal. Und dann war das Ziel, und da habe ich dann wirklich ein Ziel gehabt, die Königsdistanz im Ultralangstreckenlauf zu versuchen, die 100 Meilen. Den UTMB kennt man ja, seit Ironman insbesondere UTMB-Gruppe übernommen hat, wohl bekannt, ja. Auch ein längeres Thema, das man einen eigenen Podcast machen könnte. Ja, die 100 Meilen in den Bergen logischerweise geschafft, und jetzt springe ich da ein bisschen weiter von den Milestones, ja, dann bin ich auch schon zu Ende und sowas immer. Dann bin ich sehr viel in den Bergen unterwegs gewesen, 100 Meilen circa und 10.000 Höhenmeter, da ist man circa so 40 Stunden unterwegs nonstop. Ne. Und dann haben wir gedacht, na, die Berge, das interessiert mich jetzt nicht mehr so, jetzt mache ich einen Change. Ich gehe in die Wüste. Ne? Mhm. Dann habe ich mit der Four Desert-Serie begonnen, war in Summe in 6 Wüsten unterwegs, von Atacama in Südamerika bis eben in die Gobi in China, Etappenläufe, Nonstop-Läufe, was auch immer. Und dann mit 40 habe ich gedacht, jetzt bin ich 40 Jahre alt, jetzt mache ich wieder einen Change. Bin in Amazonas gegangen, in den Dschungel, habe eben dort 2 Läufe gemacht, in Peru eine Woche hinweg, Etappenlauf, und dann in Brasilien, ziemlich gefährlicher Lauf, den es heute gar nicht mehr gibt. Und dann wieder ein Change, wo gehe ich hin? Ins Eis, in die Polargebiete natürlich. Da war er in der Antarktis unterwegs, eine ganze Woche läuferisch, Teil der Four Desert-Serie, die ich jetzt finalisiert habe. Dann war er in Nordfinnland unterwegs und zwar in Alaska. So, jetzt habe ich Kinder gekriegt, wieder ein Change. Ich muss zurück in die Berge und da bin ich jetzt wieder.
Beeindruckende Geschichte. Also ich muss das mal ganz kurz irgendwie auch selber verarbeiten. Ich würde das trotzdem, weil ich mir da manchmal ein bisschen leichter tue, einfach von hinten aufrollen und einfach mal auch die Frage stellen, was waren die umfangreichsten Trainingswochen? Ich will auf was ganz Spezifisches raus, weil so wie du jetzt auch deinen Werdegang abseits der sportlichen erzählt hast, nehme ich mal an, dass die Arbeitsbelastung über die Jahre auch nicht geringer geworden ist. Ja? Und gleichzeitig sind aber auch dann irgendwie die Wettkampfdistanzen immer größer geworden, wo man ja naheliegenderweise da vermuten kann, dass auch die Trainingsumfänge immer größer werden. Wie bleibt das kompatibel und wie hält man da die Motivationstanke einfach voll?
Also ich war de facto eigentlich 20, jetzt 19 Jahre, wenn man so haben möchte, in etwa, war ich völlig unstrukturiert unterwegs. Ich habe keinen Trainingsplan gehabt, ich habe gar keine Orientierung gehabt. Ich glaube, in Summe 2 Mal einen Laktatwert-Test gemacht. Da hat man nachher hat man noch Ratschläge gegeben, in welchen Bereichen ich arbeiten soll. Das war nach 2 Tagen weggeschmissen, weil ich nie das wollte, dass man mir Vorgaben gibt. Vorgaben habe ich genug in der Firma. Ich habe 20 Jahre lang eines gemacht, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Und das hat sich ausgedehnt bis 200 Kilometer in der Woche. Ja, in Extremfall. Im Schnitt waren es wahrscheinlich so gute 100 Kilometer zum Teil, also am Wochenende immer 40er, 50er dabei. Das war im Endeffekt eigentlich 15 Jahre Spielchen. Ja. Durch meine Yoga-Geschichte waren die Verletzungen jetzt nicht so groß, also ich habe da kaum Unterbrechungen gehabt. Nur eines war da, ich war wahnsinnig müde, ständig. Ja, auch im Alltag, also ich habe wirklich schauen müssen, dass der Energielevel hoch bleibt, aber das war für mich ganz normal, wie auch für Rennen.
Ja, das ist aber dann eben auch genau die Gefahr, dass wenn man die Kilometer absolviert, schafft, dass dann die Normalität einfach diese ständige latente Müdigkeit ist und man da den Körper in der Entwicklung hemmt. Ich sage jetzt in keinster Weise, dass das absolut ein Blödsinn war, was du gemacht hast, weil ich glaube, dass das einfach eine Riesenbasis bildet, mit der man dann super arbeiten kann. Ja? Aber grundsätzlich ist es, ich sehe die Gefahr bei so hohen Kilometerumfängen, dass man gar nicht mehr spürt, dass man müde ist, dass man gar nicht mehr spürt, wann sind jetzt super Kompensationszeitpunkte, wann sollte ich jetzt vielleicht einmal ein bisschen mehr Ruhe geben und habe aber einen größeren Output aus dem Ganzen. Ja, 200 Kilometer in der Woche, das kennt man von 100 bis 200 Kilometer in der Woche kennt man von den Weltklasse-Marathonläufern, mit dem Unterschied, dass die 200 Kilometer in der Woche ein bisschen schneller absolvieren. Ja. Also die Trainingszeit dazu ist ja noch einmal wirklich kürzer in deren Speed als bei dir, weil die Höchstgeschwindigkeiten waren nie da.
Gut, dafür ist die Wettkampfdauer halt auch ungleich anders, ne?
Natürlich, ja. Ich rede jetzt nur vom Trainingsaufwand. Ja. 200 Kilometer in der Woche für einen Marathonläufer, der den Grundlagenbereich irgendwo bei 3,45 hat oder so, wird einen anderen Zeitinput ergeben, als wenn der Grundlagenbereich, vor allem in den Bergen, dann irgendwo bei zwischen 6 und 10 Minuten am Kilometer ist. Ja. Also der zeitliche Aufwand brutal, das heißt auch viel weniger Schlaf, viel weniger Regeneration. Ja. Was hat dich dann dazu bewogen, das zu ändern, das jetzt zu ändern?
Ich würde noch gerne eine Vorfrage stellen, bevor wir zu der Änderung kommen. Und zwar, wie hast du das damals einfach verpflegt? Weil du hast jetzt das Müdigkeitsthema angesprochen. Eh klar, Hochumfangswochen. Ja, also das liegt ja auf der Hand, dass man dann einfach, ich meine, wenn du am 40er, 50er am Sonntag läufst, dass du am Montag dann nicht super frisch aus dem Bett steigst, ist normal. Natürlich entsteht irgendwann so ein Gewohnheitseffekt. Jetzt sind wir halt irgendwo in einer Ultradistanz. Du sagst, du hast da ums Training per se wenig Gedanken gemacht. Also du bist sehr viel gelaufen, aber du hast das jetzt nicht irgendwie hochwissenschaftlich angegangen. Wie hast du das mit der Verpflegung gemacht? Hast du einfach gedacht, okay, ich esse, wenn ich einen Hunger habe, oder hast du da schon Gedanken gemacht drüber?
Das ist genau der Punkt. Und darum finde ich einen Podcast so spannend, weil erstmalig eigentlich sehe, was ich alles falsch gemacht habe, trainingstechnisch. Und das ist genau der Punkt. Also ich habe ganz bewusst oft in diesen Hungerast reingearbeitet, hat auch damit zu tun, um eine gewisse Krise aufzubauen, um auch im Wettkampf dementsprechend damit umgehen zu können, habe damit aber in der nächsten Konsequenz auch mein Training zerstört. Das ist klar. Ja, Hitze, ihr habt ja eure eigene Folge mit Hitze auch dabei gehabt, hochspannend auch für mich. Ne? Ich habe oft bewusst, um mich auf die Wüsten vorzubereiten, habe ich mich brutal zum Mittag, wenn es im Sommer bei uns auch 35 Grad hat, habe ich einen Fußgang gemacht, ne? Mit 500 Milliliter Wasserflaschen mit. Ne? So dass ich im Endeffekt im Zydern relativ rasch einen Kaffee braucht habe, um mich ein bisschen wieder zu hydrieren. Ne? Alles gut, gelaufen, ja, keine gröberen Bewusstseinsprobleme, dass ich irgendwie in eine Krise reingelaufen wäre, dass das Ganze wirklich schlimm wird. Aber war das richtig? Also im Nachhinein betrachtet, zweifle ich daran, ob das richtig war. Ne? Hat es mich zum Ziel gebracht? Ja. Also ich habe eigentlich die Läufe, und da kommen wir vielleicht auch einmal zu einem Punkt, es gibt drei Läufe, wo es nicht geklappt hat, aber die Läufe, die ich finishen wollte, habe ich gefinisht.
Das ist eins mal eine Zwischenfrage. Was war das Ziel? Finishen? Oder gab es auch zeitliche Platzierungsvorgaben?
War nichts. Finishen.
Finishen.
Absolut okay. Finishen. Und also ein bisschen im Auge auch schon, weniger den Mitbewerb, aber bei kleineren Events, wo nur 25 Starter sind, wie zum Beispiel jetzt in Portugal, 300 Kilometer Lauf im Jänner, da wäre es cool, wenn man in die Top 10 kommt, so in die Richtung, was ich auch geschafft habe. Das heißt, aber da geht es nicht um einen Platz am Treppel oben, da geht es echt darum, durchzukommen, weil da das Abenteuer an sich und das in der gewissen Cut-off-Zeit durchkommen im Vordergrund steht.
Aber du hast eben Bewerbe gemacht, für die man streng genommen jetzt rein physiologisch nicht unbedingt auf die Distanz trainieren kann, weil sie einfach schon diese schiere Länge haben. Das heißt, es müssen viele andere Sachen bedacht werden. Mhm. Und du hast es schon angesprochen, wir sind vom Ultra Trail du Mont Blanc
UTMB,
in die Wüsten,
in den Dschungel,
in die Wüsten, Eis. Ins Eis. Also es war alles dabei.
Alle Biome durch.
Gab es, wenn ich jetzt an die Feuchtigkeit im Amazonas denke, im Dschungel oder an das Eis, gab es vom Material her Sachen, die du bedenken musstest. Ich habe nämlich von jemandem, der in der Wüste gelaufen ist, gehört, dass das Blasenthema an den Füßen ein wahnsinniges Problem gewesen ist. Wie ist es dir gegangen in diesen verschiedenen Klimazonen? Was gibt es da zu beachten? Das finde ich total spannend.
Also Blasen sind eigentlich der Hauptgrund, warum die Leute rausfliegen aus dem Bewerben. Insbesondere in der Wüste, aber auch natürlich im matschigen Gelände. Race Across Scotland bin ich auch gelaufen, West zur Ostküste, 360 Kilometer nonstop. Dort war es nur feucht, hat es 4 Tage nur geregnet. Extremes Blasenthema. Aber die schlimmsten Blasen habe ich wo gehabt? Im Dschungel, nicht in der Wüste. Weil der Sand ist so eine Sache, weil die Füße bleiben trotzdem so halbwegs trocken. Im Dschungel, speziell in Brasilien, bei diesem zweiten Wettkampf, da ist ein Duathlon de facto. Das heißt, du schwimmst auch. Ne? Das heißt, du redest einen Etappenlauf über 6 Tage. Du bist dort mitten bei Manaus, also mitten im tiefsten Amazonas-Dschungel. Du hast alles mit, rucksacktechnisch, Essen, alles dabei für eine ganze Woche. Der Rucksack ist circa so 12 Kilo schwer. Du schlafst in Hängematten am Abend, Hängematten hast du auch mit, dementsprechend mitten im Dschungel, und du schwimmst. Das heißt, du musst einen Seitenarm vom Amazonas überqueren, schwimmend, dann gehst du da raus, rennst weiter, hupst rein, mit Sanden gewarnt in den Sumpf, Da sind ein paar Schlangen da links und rechts, ein paar Vogelspinnen, das du da siehst am Weg und dann rennst du weiter. Ne? Das heißt, dort ist das Blasenthema extrem. Ne? Mhm. Aber was sind so ein bisschen die, weil ich habe generelle Blasenprobleme, zwei Dinge, wo ich umgestellt habe. Erstens, ich habe keine Werbung jetzt zu machen für Schuhe. Wichtig ist aber der Platz vorne. Darum Altra-Schuhe. Weniger aufgrund der Sprengung, weniger aufgrund dieses Barfußgefühls, das mit Altra zum Beispiel hat, gibt auch andere Marken in dem Bereich, jetzt nur ein Beispiel genannt, aber der Platz vorne ist ganz wichtig. Und das zweite ist, das große, der kritische Erfolgsfaktor ist Babypowder. Also quasi. Ja. Das heißt, die Füße müssen trocken bleiben. Du musst Socken ständig wechseln, permanent die Füße trocken halten. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Hast du eine Sockenwechselroutine? So, ja. Wo du sagst, alle, weiß nicht, 10 Kilometer muss ein anderer Socken drauf?
Oder? Nein, eher weiter. Also das okay. geht nicht. Mal zum Mittragen auch und die Checkpoints sind meistens so 30 bis 50 Kilometer entfernt. Das heißt, so in der Distanz circa, aber hin und wieder mit einem Ersatzsocken mit. Und da schwöre auf diese doppelbödigen Socken, also die zwei Schichten haben. Die sind wirklich super. Es gibt Leute, die hassen die, aber ich finde die genial und das sind jetzt wirklich die Socken, die funktionieren. Ja. Also ich habe jetzt bei den wirklich langen Geschichten eigentlich damit sehr große Erfolge erzielt.
Cool. Also lange Suche nach dem richtigen Material.
Lange Suche, da. Sehr lange Suche.
Ja. Ich finde es auch spannend, was du vorhin noch gesagt hast, weil das Thema, du hast dich ja offensichtlich aber durch dieses, du nennst es jetzt Trainingsfehler vielleicht, ja, aber du hast dich ja auf jeden Fall mental extrem abgehärtet dadurch. Ja. Also dieses, jeder weiß, dass wenn man in einen Hungerhaust reinfährt, das macht was mit einem, nicht unbedingt immer was nachhaltig Positives, aber es passiert was im Kopf. Das heißt, das sind ja doch auch Dinge, auf die kannst du jetzt wahrscheinlich auch irgendwo unterbewusst wahrscheinlich zurückgreifen. Ja. Also ich würde das ehrlich gesagt nicht irgendwie als Trainingsfehler verbuchen. Ich glaube auch, dass das eh so, wie es der Mario vorher gesagt hat, und deswegen würde ich jetzt auch gerne auf deine Frage dann weiter eingehen, das, was du da an Basis gelegt hast, das nimmt er halt nie wieder wer. Ja. Also mit denen, wenn du wahrscheinlich früher wissenschaftlich an das Thema rangegangen wärst, hättest du sicher mehr Inhalte gehabt, ja, sicher weniger Umfang. Aber ich meine, das werden wir jetzt nicht rausfinden, aber wer weiß, ob das dann so gut funktionieren wird, wie es jetzt funktioniert. Ja? Also das sind einfach, ich denke gerade in dem Bereich, so hast du jetzt eh schon gesagt, deine Wettkampfdistanz ist quasi untrainierbar, ja? am Stück. Das heißt, es geht halt einfach weitestgehend über den Umfang und über die kontinuierliche Belastung und da hast du sicher viel Vorleistung.
Es sind dann auch so Dinge, wie wir beim Radfahren auch schon drüber geredet haben, für Ironman-Distanzen. Irgendwann muss man mal eine lange Ausfahrt fahren, genau. Um in diese Sphären zu kommen. Ganz in die Sphären schaffst du es bei den Überlangen nicht, aber in dem Bereich sollte man zumindest sein, damit man da Trainingsreize setzt und Erfahrungen macht. Ja? Und ich glaube, Erfahrungen hast du genug. Die Trainingsreize muss man jetzt nicht mehr so, vielleicht nicht so inflationär setzen, mit jedem Wochenende dann 50er, aber hin und wieder dann trotzdem. Ja? Ohne dem wird es nicht gehen. Was da sicher mit der Rolle spielt, und du, ich glaube, das hast du als eingangs gesagt, was ganz wichtig ist, ist die Regenerationsfähigkeit im Alter lässt nach. Das heißt, wenn wir da von 19 Jahren rechnen, da war es 30, dementsprechend ist die Regeneration flotter gegangen und du konntest dann diese Basis ohne gröbere Verletzungen aufbauen. Die Gefahr im höheren Alter wird dann natürlich, ich kann nicht mehr so gut regenerieren, das Fahrwerk spürt nicht mehr so mit, die Muskulatur spürt nicht mehr so mit und ich muss dann den Umfang reduzieren oder eben auch schlauer trainieren, andere Reize setzen. Und ich glaube, dass das jetzt so der Punkt ist, an dem du angekommen bist, warum jetzt der Change notwendig war. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal zum Amazonas zurückkommen, weil das mit den Viechern lässt mich nicht los.
Nein, mich auch nicht.
Also, aber da gibt es eine blödere Frage. Musst du da einen Disclaimer unterschreiben, dass wenn dich irgend so ein Viech beißt, frisst?
Ja, klar.
Yeah. Okay, also der Veranstalter.
Die ganze Verantwortung ist delegiert an den Läuferinnen und Läufer.
Okay, ja.
Überhaupt kein Thema.
Aber gibt's da besondere, grausliche oder Dschungelcamp-mäßige Erfahrungen?
Ja, da gibt es definitiv. Ich habe es eh genannt, all diese Viecher, die man so kennt, die ja grauslich sind, Vogelspinnen, bin übrigens kein großer Spinnenfan. Aber wenn man es in der Natur sieht, ist es irgendwie anders, interessanterweise, als wenn eine Spinne da oben auf der Ecke ist im Haus. Nur der Hauptfeind der Läuferin oder des Dschungelläufers sind die Ameisen.
Okay.
Also das ist der Hauptfeind, nicht die Anaconda, die man auch in den Sümpfen sieht, wenn man durchschwimmt. Ja. Es sind die Ameisen. Und da gibt es eine super, vielleicht Anekdote, eine sehr gute Waffe dagegen. Ganz einfach, die Ameisen kommen insbesondere in der Nacht. Und zwar, wenn du in der Hängematte schlafst, es gibt einen Grund, warum es Hängematten gibt, damit die kleinen Viecher da unten sind und du bleibst oben im Dschungel. Da ist ein Zelt komplett eigentlich useless. Und da gibt es einen Trick, dass die Ameisen nicht eben in die Hängematte kommen. Da nimmst du einfach mit so einen Rasierschaum, den du hast, so kleine Dosen nimmst du mit, schmierst mit diesem Rasierschaum quasi das Gestänge hier von der Hängematte, schmierst du ein, das Seil, das sie verbindet quasi, wo du schlafst, ne? Und dann rutschen sie alle ab, die Ameisen. Und du kriegst keine einzige Ameise in den Schlafraum rein, weil wenn die kommen, dann viel Spaß, weil die kriegst du überhaupt nirgends mehr raus. Also ja. Ameisen, und es gibt dadurch giftige Exemplare davon. Das heißt, der größte Feind sind nicht die Vogelspinnen, die sind irgendwo, aber die lassen in Ruhe. Die Schlangen sind auch größtenteils scheu, insbesondere im Dschungel. Und die größeren Viecher wie Jaguare und so sind auch sehr viel unterwegs, aber die kommen in der Nacht. In der Nacht haben wir eher gemeint, dass Laufen dort nicht gut ist. Also wenn es dunkel wird, dann sagt der Veranstalter aus jetzt, müssen wir abbrechen, zu dangerous, wegen der Jaguars. Aber nächsten Tag geht es weiter. Aber im Endeffekt sind die Ameisen der große Feind.
Entschuldige. Der Veranstalter sagt am Abend so, jetzt kehren wir alle wo ein? Gibt es da Checkpoints, wo ihr euch treffen müsst?
Oder? Naja, es gibt eigentlich Checkpoints so circa alle 15, 20 Kilometer, wo es Wasser gibt, genau rationiert, also auf 1,5 Liter. Und dann gibt es noch meistens 40, 50 Kilometer, also Etappenlauf, kein Nonstop-Lauf, gibt es dann einen großen Checkpoint, wo sie alle dann sammeln. Mhm. Und das ist so ausgesetzt, dass es ausgeht. Ja. Bis das dunkel wird, wobei oft ist es ziemlich knapp schon, da wird schon ein bisschen dunkel und man so ein bisschen raschelt links und rechts,
ja,
wird schon ein bisschen
nervös. Schnell dunkel.
Um 6 Uhr ist aus. Ne? Und da gibt auch so einen Cut-Off-Point, wo man sagt, okay, wenn die Läufer nicht über diesen Cut-Off drüber sind, dann muss der weg. Dann muss der gebracht werden irgendwie ins Ziel, weil dann ist es gefährlich.
Wahnsinn. Also ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen und während ich das tue, versuche ich die Vorstellung mit abzubrechen. Also, dazu sagen, ich habe eine chronische Schlangenphobie, also ich denke mir, ich glaube, ich werde nicht lang dort. Ja. Ja, also irre.
Und man muss da dazu bemerken, im Vorjahr waren wir, ich glaube, das haben wir eh schon mal erzählt, am Biesenberg, wir schauen da direkt raus, am Biesenberg laufen, das heißt im wildesten Dschungel weit und breit. Und da haben wir uns verirrt.
Ja,
und
nicht wir, jetzt du da nämlich so, das war Reiseführer Mario. Und wenn du da mal schon die Kronenzeitung Schlagzeile siehst, dass zwei Triathlon-Trainer am Biesenberg sich verirrt haben, dann
Christophorus Einsatz am Biesenberg oder ja, so. Genau,
dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Na, Wahnsinnsgeschichte. Über das Thema Biom sind wir schon ein bisschen eingegangen, aber trainierst du das dann eigentlich auch gezielt, das in der Nacht laufen? Ich meine, macht ja auch einen Unterschied. Generell der Biorhythmus, stelle ich mir vor, ist einfach in so mehr Tagesrennen ja Wahnsinn. Es kommt ja der Körper nie zur Ruhe, wenn er eigentlich normalerweise zur Ruhe kommt und so weiter.
Ein guter Punkt. Etappenläufe, wie ich es eine Zeit lang relativ viele gemacht habe, das ist nicht so das Thema, weil in der Nacht schlafe ich ja zwar schlecht in der Hängematte oder im Zelt in den Wüsten, ja, bist zwar kaputt, ja, und nächsten Tag in der Früh glaubst du, du kannst keinen Meter mehr gehen, aber das geht dann wieder nach einer gewissen Zeit, ja, wenn du am Start stehst. Nur mein Schwerpunkt sind ja jetzt eigentlich, so jetzt um 50 herum, gehe jetzt eigentlich ausschließlich in die Nonstop-Läufe. Und das sind eben diese Läufe über 300-500 Kilometer und da bist du noch 120, 130 Stunden unterwegs in Summe und du hast einen Schlaf so von circa 5-6 Stunden in Summe. Das heißt, da ist es so, dass du zum Beispiel in der ersten Nacht nicht schlafst, zweite Nacht geht es einmal los mit so 40 Minuten, ne? Dritte Nacht 1,5 Stunden, vierte Nacht auch circa das und dann reduzierst wieder Richtung Ziel. Ne? Das heißt, da ist natürlich das Thema Schlafmanagement ein Riesenthema. Ja. Nur das trainiere ich momentan sehr gut. Ich habe zwar ganz kleine Kinder zu Hause. Ich habe das letzte Mal vor 2,5 Jahren gut geschlafen. So gesehen bin ich dann im Training. Ne?
Gibt es für diese Struktur, für diesen Rhythmus, den du gerade beschrieben hast, hast du dir da Coaching oder probierst du das aus?
Gar nichts.
Wie kommst du auf das?
Ein bisschen nichts gelesen, großartigerweise. Schon ein bisschen auch gelesen, was Sleeping Management anbelangt. Da gibt es ja diese Phase, das kennt ihr sicher, 40, 50 Minuten. Und wenn es länger dauert, dann ist es zu tief schon. Dann musst du raus wieder aus dem Tiefschlaf. Aber learning by doing. Das heißt, am Anfang natürlich bei den ersten großen zwei, drei echte Läufe, volle Katastrophen mit Wüstenhalluzinationen. Was man sich gerade vorstellen kann, was das Hirn macht mit dir, wenn du Schlafentzug hast. Ne, gibt es ja von Navy Seals auch gute Geschichten darüber. Ist ja einer der brutalsten Foltermittel, das es überhaupt gibt. Ja. Aber jetzt, lustigerweise, wo ich wesentlich weiter länger unterwegs bin, viele mehr Nächte unterwegs bin, kann ich aus dieser Erfahrung schöpfen. Und jetzt habe ich kaum mehr Halluzinationen, obwohl ich deutlich weniger schlafe.
Kaum mehr. Ich wollte nur auf diesem Wort hängen bleiben. Also, was siehst du so, wenn du halluzinierst?
Unterschiedlich, also Pflanzen ist ein Klassiker, links und rechts werden Menschen, werden riesengroße Dinosaurier, die auf dich zugehen, die fangen möchten. Aber brutal war es in der Gobe, das war zur Wüste Gobe, das war 400 Kilometer Nonstop-Lauf, ein ganz schwieriges Terrain mit ganz schwierigen Untergrund. Und da war es wirklich so, da war 130 Stunden Summe und da habe ich dann die ersten zwei Nächte gar nicht geschlafen, was ein Riesenfehler war. Und da ist echt so gewesen, da habe ich das Gefühl gehabt, du läufst auf so einer Glasplatte, ja, und die zerbricht unter dir. Ja, und du fliegst da quasi in diesen unendlichen Untergrund da rein, ganz eine schreckliche Vorstellung. Aber da gibt es auch wieder so ein bisschen eine Sache, solange dir das bewusst ist, dass das nicht wahr ist, alles safe. Und das ist ein bisschen die Grenzwanderung. Wenn du aber wenn du glaubst, es ist Rio, dann musst du aufpassen.
Dann hört sich das ein bisschen so an, wie jemand, der LSD eingeworfen hat. Ja,
gerade an selber gedacht. Das ist ein richtiger LSD-Bett drin. Ja. Ich glaube, ich
muss das sein. Eher noch Schwammerl, oder? Ist der
Wahnsinn. Jetzt kommen die Fachmänner.
Oh boy, Telefonscherz.
Aber jetzt ehrlich, hast du da nicht irgendwie Schiss auch? Also jetzt in der Nacht vor allem zum Laufen, ich meine, sowas... Ich sage es jetzt einmal blöd, aber das Thema Schlafmanagement hast irgendwo in der Hand. Ja? Aber was da jetzt für ein Viech kreucht und fleucht? Und
die Viecher waren nie so das Thema. Das denkt man sich eher mehr die Tage davor. Da hast du Angst, aber wenn du unterwegs bist, dann nimmst du es gar so richtig wahr. Und wenn du eine Schlange siehst, denkst du, okay, ist jetzt in der Wüste insbesondere, ist jetzt gefährlich oder nicht. Gehst aber oder rennst dann weiter. Ne? Also Angst vor Tieren, da habe ich interessanterweise oft am Kuhbenzel da oben, wenn ich um 3 in der Früh hin und wieder unterwegs war, früher, habe ich von den Wildschweinen eine größere Angst gehabt als vor der Anaconda im Sumpf. Mhm. Ja, das ist ganz crazy irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, das ist halt, wenn man dann in der Situation ist, gell, dann muss man es eh handeln und möglichst gut und safe hinter sich bringen. Mhm. Ja. Schlafmanagement hat uns der Strasser Christoph auch dazu erzählt. Das kann man nicht trainieren in dem Sinn, sondern man muss durch Erfahrung herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der große Unterschied bei ihm ist, da ist immer ein Team dabei, also jetzt in den Unsupported-Geschichten nicht, aber in den Race Across America und den Geschichten ist ja immer das Team, das ihn dann auch motiviert, das ihm dann auch sagt, du, jetzt ist es Zeit, dass du Pause machst. Mhm. Jetzt ist es Zeit, dass du hinlegst und 40 Minuten schlafst. Ja. Wie ist das bei dir? Das ist ja komplett alles immer unsupported.
Unsupported, das heißt, zwischen den Checkpoints gibt es de facto keine Hilfe, auch keinen Kontakt. Bei kleineren Veranstaltungen wie in Portugal 25 Leute, 300 Kilometer, da siehst du einen Tag lang gar niemanden. Ne? Da regnet es in der Nacht, es ist stockdunkel, es ist Nebel, ja, da bist du in den Bergen unterwegs. Also da musst du wirklich selber motivieren. Aber vielleicht dazu eine interessante Geschichte, die mir in der Gobi-Wüste ein Franzose gesagt hat. Ja? Wir hätten in der letzten Nacht bis zur Cut-Off-Zeit noch Zeit genug gehabt. Ich habe gesagt, okay, lass uns doch jetzt einmal statt 1,5 Stunden oder 1 Stunde, lass uns doch 3 Stunden schlafen. Ist doch super, ne? Wir haben noch Zeit genug, kein Problem, sagt er. Ja, also deutlich dazu mal als erfahrener Läufer gewesen, als ich sagte, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ja. In dem Zeitpunkt, wo du den Körper suggerierst, es ist Erholung angesagt, kannst du keinen Schritt mehr gehen. Aus, 50 Minuten heute und dann gehen wir weiter.
Das ist echt spannend. Also, dass du nämlich dich dann so fallen lässt, dass du nicht mehr aus dem Loch rauskommst.
Nicht mehr raus. Okay. Kommst nicht mehr raus. Und wie ein Ziel war, habe ich 16, 17 Stunden durchgeschlafen. Also ohne Pause. Ne? Der Körper macht dann komplett zu. Drum. Du musst in diesem Wettkampfprogramm drinnen bleiben. Der Körper muss wissen, er ist noch alertet, ich bin noch dabei. Wenn er an den Spielraum gibt, dann schlägt er zu und ich kann mental nichts mehr dagegen machen.
Ich bleibe noch auf dem Thema der verschiedenen Biome. Kannst du das irgendwie in einer Reihenfolge setzen, was das Härteste ist und was das Leichteste war, so rückblickend? Wo würdest du irgendwie sagen, wenn sich jemand in dem Reiz des Ultralaufens die nächste Etappe sucht oder den nächsten Level, wo wäre es gescheit anzufangen und wo wäre es gescheit vielleicht erst am Schluss mit sehr viel Erfahrung hinzukommen?
Also ich würde dort anfangen, wo ich trainiere, also quasi hier im Bergland. Das ist, glaube ich, naheliegend, dass man auf die Rax einmal fährt, hinfährt, man versucht vielleicht den Dörrlweg raufzugehen, schnell raufzulaufen, im Bergbereich zu starten, dort, wo das Klima ähnlich ist. Weil immer dann, wenn es einen großen Schnitt in Bezug auf das Klima gibt, dann wird es natürlich schwieriger.
Ja, klar.
Also mir ist genauso gelaufen. Die Berge, wie gesagt, dann die Wüste, dann der Dschungel, dann das Eis. Und für mich halt, wenn man mich jetzt fragt, was am schwierigsten für mich persönlich war, ja, ich bin ein großer Wüstenfan, also ich kann der Hitze super laufen. Also ich war am heißesten Punkt der Welt. Da gibt es immer eine Diskussion zwischen Libyen und Iran. Ich bin gelaufen auf der afghanischen Grenze in der Tashtelut-Wüste, Etappenlauf im Iran, da haben wir 60 Grad gehabt. Messen. Und dort, ja, es ist hart, aber ich kann mit diesen trockenen Umständen, Atacama ist, war ja unterwegs, trockenste Wüste der Welt in Chile, in Südamerika, gut umgehen. Aber für mich die Hölle ist das Eis. Also mir war klar, in dem Zeitpunkt, und es war klar, dass es kommen wird irgendwann einmal, wenn ich so viel Klimazonen durch, aber ins Eis gebe, wird es wirklich schwierig für mich. Ja. Und das war einfach der Fall, weil diese Kälte an sich, ja, und ich bin relativ dünn, ich habe wenig Fettschicht, na, die geht so auch mental rein, da bist so exposed, ja, und so super solo, das war echt für mich tough. Und in Alaska habe ich mir dann einmal, wie gesagt, sogar den Daumen abgefroren, war Abbruch, did not finish, zweiter Mal Alaska, da ist schon richtig losgegangen, gefährlich zu werden.
Ja, Wahnsinn.
Was waren da die Momente, wo du gesagt hast, weil ich meine, Glasplatte und ich falle da rein, aber es ist alles bewusst und safe in der Gobi, aber Alaska ist auf einmal gefährlich, wie hast du da für dich in dieser Umnebelung, die ja generell immer ein bisschen ein Problem ist, klar gesagt, hey, das ist jetzt echt gefährlich aus?
Ich glaube, man spürt es. Es gibt da keine Regel in dem Sinne, wo man sagt, jetzt hör auf. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Intuition, sage ich jetzt einmal. Da muss den Kopf eher abschalten, weil der Kopf ist eher der Verstand, der will dann vielleicht noch weiter. Da musst du mal schauen, wie geht's da, wie spürst du mal rein? Ist es noch alles unter Kontrolle? Oder sind die externen Umstände so schwierig, dass es echt gefährlich wird? Ne? Und die Frage ist auch, was ist eine potenzielle Rettungskette auch dahinter natürlich? Ne? Und da war es wirklich so, also es waren noch 100 Kilometer, wir haben in der Nacht minus 40 Grad gehabt in Alaska, das ist natürlich im Winter gewesen, logischerweise im Sommer wäre es ja gemütlich. Und da war es dann so, da habe ich einen Fehler gemacht, um 4 in der Früh habe ein Foto gemacht, ich habe die Handschuhe rausgezogen und ich habe gewusst, wenn ich die Handschuhe ausziehe, ist ein Todesurteil für meine Gliedmaßen. Und beim Checkpoint nach 100 Kilometer komme ich rein und sehe, der Daumen wird rot. Und da gibt es eine Anekdote, die ich noch gerne erzählen möchte, weil ich war ein bisschen unsicher, ob ich jetzt weiterlaufen soll. Und habe einen Russen in mir gefragt, der hat das schon 10-mal gemacht, habe mir gefragt, du, was schlagst denn du vor? Na, soll ich jetzt weiterrennen? Schau mir meinen Daumen an. Und der sagt, der Russe, go on, no problem. Sag ich, okay, warum? Sagt er, er hat das voriges Jahr auch gemacht. Und zeigt, dass er zwei amputierte Finger gehabt hat. Oh, und man dachte, okay, jetzt stoppe ich einmal. Das brauche ich beim Daumen nicht unbedingt haben. Aber da habe ich ein bisschen fremden Rat gesucht. Das bietet sich auch dann oft an, zur richtigen Zeit. Die Dinge werden echt zugetragen. Es ist nicht so, dass du permanent alle Sachen selber lösen musst. Da war es ja ein gutes Schicksal, das stattgefunden hat. Schutzengel, wie immer man dazu sagen möchte. Aber größtenteils kann man selber fühlen.
Dieser Russe war kein Klavierspieler.
2000 Klavier.
Ja, oder man komponiert nur noch integrative Stücke.
Das stimmt.
Aber du hast einen Punkt angesprochen, weil du ja gesagt hast, Yoga-Lehrer auf der einen Seite, was dir Spaß macht, dieses Reinspüren, ist das vielleicht da dir zu Hilfe gekommen?
Absolut auch. Wobei das Yoga-Lehrertum erst vor 3 oder 4 Jahren begonnen habe. Da waren mitunter die wildesten Zeiten schon wiederum vorbei. Wobei das ja noch immer ein bisschen andauernd, aber da war der Dschungel schon hinter mir. Aber ja, Yoga hilft da sehr viel körperlich. Ja, ich habe gemerkt, dass mir körperlich einfach super geht und das kommt auch hinzu jetzt, was du als Gymnastik auch vorgibst oder an Krafttraining. Da komme ich dann vielleicht zu diesem Change, der stattgefunden hat und wie es mir jetzt geht dabei auch. Ne? Aber Yoga spielt in beiden eine wirklich große Rolle im mentalen und auch im körperlichen Bereich. Und ich habe mir so ein bisschen auch die Philosophien vom Fernost zugelegt, die für mich hochspannend sind, was auch ein bisschen mit dieser dynamischen Meditation des Laufens zu tun hat. Weil ich bezeichne ja Laufen für mich jetzt an der Sport, für mich ist es eher mehr dynamische Meditation, wenn man so haben möchte. Und Osho hat einmal gemeint, Osho kennt ihr vielleicht für eine östliche Weise, hat gemeint, die Leute im Westen müssen eh kaputt gemacht werden, dass sie überhaupt einmal in Ruhe und zu sich kommen und dann einmal über sich selbst nachdenken können und das Innere spüren. So gesehen ist es alles vielleicht ein Big Plan, I don't know, aber es geht mir gut dabei eigentlich, wenn ich unterwegs bin, in der frischen Luft bin und das hat für mich auch einen gewissen meditativen Charakter.
Ich würde nach auf das Yoga-Thema eben nach dem Change gern dazukommen. Eins liegt da noch nahe bei der Daumengeschichte. Hast du eigentlich dann immer Vertrauen? Also ich meine, du bist ja in den utopischsten Ländern. Hast du da Vertrauen in die Rettungskette? Ich meine, das ist ja nicht unerheblich. Also die Dinge, die da auf dem Weg passieren können, der Weg ist lang bei den Rennen. Mhm. Es ist ja ganz schwer, auch mit einer Rettungskette flächendeckend abzudecken, geschweige denn irgendwo im tiefsten Dschungel.
So gesehen ist es vielleicht ein bisschen ein Widerspruch jetzt zu meiner vorigen Aussage. Ich überlege mir natürlich, wie exposed ich bin. Ja. Und dementsprechend muss ich auch handeln. Habe ich dann Vertrauen, dass sie zeitgerecht zu mir kommen? Nein. Das heißt, ich brauche die Skills und das habe ich auch in der Vorbereitung zu Alaska gemacht. Ich habe auch Survival Camps dementsprechend ja auch besucht, ne? So ein bisschen Überlebensskills im Winter. Das heißt, ich muss die Fähigkeit, mal schauen, ob es dann wirklich auch erreicht, haben, selbstständig zu bleiben. Mindestens 1-2 Tage. Weil in Alaska, wenn das Wetter schlecht ist, kann die 3-4 Tage oft keiner holen. Ist noch möglich, weil alles noch mit Flug erreichbar ist, alles zugefahren logischerweise. Das heißt, du musst schon die Skills haben, dich selbst zu schützen, über einen gewissen Zeitspanne hinweg.
Aber ich meine, also mich würden da einfach so ganz praktische Sachen halt schon beschäftigen. Also ich denke mal, brauchst nur blöd irgendwo stürzen, hast einen offenen Bruch, ist dort vorbei. Also so schnell wird keiner da sein.
Dafür habe ich die Pulka schleppe hinten nach. Habt ihr vielleicht gesehen in diesen ganzen Polarforscher-Geschichten, da ist alles drin, was ich brauche. Also ich habe ich habe die besten Equipment-Sachen für 8000er mit. Ne? Das heißt, ich kann mich einhüllen in 5 Schichten. Ich kann dort mitunter 1 bis 2 Tage, ich habe auch die Verpflegung mit, kann ich liegen bleiben.
Wahnsinn.
Das ist möglich.
Ist das Vorgabe vom Veranstalter und ja. Safety-Gedanken?
Ja, Mandatory Equipment, wobei das ist immer zu wenig. Also ich bin ein bisschen mehr auf noch sicherer unterwegs, schleppe mir also ein paar Kilo mehr mit, aber dafür bin ich mehr sicher.
Hast du eine Waffe und einen Waffenschein?
Nein, aber nicht. Nein, okay. Gottes Willen, bin ein Yogi. Ein Yogi kann nicht schießen.
Ich habe eine Freundin, die das Yukon-Delta für 3 Monate in Alaska erforscht hat. Und die erste Frage der dort Eingeborenen war, habt ihr eine Waffen? Und dann kaufen die sich die am Black Market.
Okay, wäre möglich gewesen, nur im Winter, wenn es die Bären anspricht, zum Beispiel, die gefährlich sind, gibt es aber die Schlafen.
Die schlafen alle? Naja, die machen ja nur Winterruhe. Ja gut, es soll kein Biologie-Seminar werden.
Darfst du halt nicht aufs Schwanzl steigen.
Was du nicht weißt.
Ja. Das hätte ich wissen sollen. Okay, danke jetzt für diese Information.
Genau. Ich bin ganz nervös. Ja, du bist eh nicht mehr dorthin, oder?
Die Frage, die trotzdem noch da im Raum steht, ist, wie findest du von A nach B?
Ja, gute Frage. Das heißt,
GPS. GPS, hast du ein Device, hast du mehrere Devices?
Akkuladezeit,
Laufzeit. Genau, wie funktioniert die Navigation über so lange Strecken, über diese Etappen? Und werden die Daten dann auch genutzt für quasi die Validierung deines Erfolgs oder deiner Strecke?
Na, GPS-Tracker kriegst du vom Veranstalter, das ist zum Validieren. Ob du eh keinen Fehler gemacht hast, ob du eh nicht vielleicht irgendwo mit dem Moped gefahren bist, eine Zeit lang mit dem Schneemoped oder was auch immer, was durchwegs im Alaska zum Teil auch vorkommt, an frequentierten Strecken, was es selten gibt, aber GPS-Navigation, es gibt auch markierte Strecken, aber die meisten und die liebe ich sind GPS-Navigation, das heißt, ich habe den Track an sich auf meinem Device, ich habe ein Handhold-Device zur Sicherheit, ich renne nach Tour, die hat 130 Stunden, das ist die Enduro 2, die hat 130 Stunden, das ist für Ultraläufer gemacht worden, Akkuzeit, 100 sind es circa im Endeffekt nachher, das heißt, ich habe auch meine Ladegeräte mit, logischerweise, wenn ich länger keinen Checkpoint habe und ich habe immer Plan B und Plan C. Das heißt, noch ein Device GPS-mäßig, was ich am Rucksack habe und dann vielleicht noch irgendwann ein Checkpoint, ein drittes Device, falls es zu einem Ausfall kommt. Wenn es einen Ausfall gibt, dann bin ich weg, dann bin ich draußen vom Bewerb, weil dann habe ich keine Route mehr vor mir. Ne?
Naja, und verlaufen, einmal 2 Stunden in die falsche Richtung koffern, macht halt einen richtigen Unterschied. Ne?
Viel verlaufen, also du kannst normalerweise immer rechnen, dass bei Langstrecken 10 km länger unterwegs bist. Ne? Mhm. Da verrennst du wieder, die GPS-Daten sind unklar in der Wüste Gobi, was überhaupt da zum Teil nicht nur Track-GPS-Navigation, da hast du wirklich auch gehabt A2B, dann wird es sehr kompliziert, wenn dazwischen eine riesen Sanddüne ist. Das heißt, da ist dann wirklich auch inhaltlich dann schwer geworden für mich, das abzudecken. Und da habe ich zum Glück im richtigen Zeitpunkt einen Franzosen getroffen, der war ein Profi in der Navigation und mit dem bin ich noch unterwegs gewesen. Das heißt, die Dinge passieren oft so, du denkst, wenn du sie brauchst, sie sind da.
Ja,
du musst sie nur erkennen.
Zeit,
ne?
Zur richtigen Zeit, richtigen Ort und halt auch schauen. Ne?
Und schauen, weil ich hätte vorbeilaufen können. Ne? Ja. Aber witzigerweise haben wir angesprochen und hat alles gut gepasst. Und der war wahrscheinlich der Erfolgsfaktor, dass ich ins Ziel komme. Und da vielleicht noch eine Aussage, der Erfolgsfaktor, ins Ziel zu kommen bei solchen Bewerben, ist eigentlich immer schon eher zu zweit oder zu dritt. Ich starte immer alleine. Ja? Aber ich triff unterwegs meistens Leute, mit denen ich mich verbünde quasi, wo ich merke, dass das ähnliche Tempo. Und da natürlich steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit enorm, dass ins Ziel kommt.
Wie ist da die Community? Oder das sind eigentlich 2 Fragen. Das eine ist, plaudert man da viel währenddessen oder ist das eher so, dass man sagt, man hat einen Leidensgenossen und läuft das nebeneinander? Ja? Mhm. Aber wie ist generell so die Community? Was sind das für Leute? Kann man das irgendwie
unterschiedlich,
einordnen?
Ganz unterschiedlich. Ich kenne die Menschen auch kaum. Ich bin nicht groß vernetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich starte immer alleine, also ganz selten als zweit starte und trifft dann unterwegs Leute. Kann man gar nicht sagen, von bis, ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Nationen, das macht es auch so spannend eigentlich, dass man dort, out of the bubble, ne, Leute triffst. Kommunikation ist oft so, hi, dann haben wir 4 Stunden nichts. Dann merkst, der hat die gleiche Base, das könnte doch vielleicht nur eine Frage stellen. Und dann fragt man, wie es einem geht, und am meisten schlecht natürlich, das ist also die Antwort. Und dann kommt man vielleicht ins Gespräch, oder vielleicht auch nicht, man sieht sie nie wieder. Ja. Aber es ist eher stockend und es ist nicht so, dass man permanent plaudert, was ich jetzt mache momentan. Es ist eher ein paar Sätze, dann wieder Ruhe, dann ein paar Sätze und dann geht vielleicht mehr.
Okay. Das ist echt ein super spannendes Thema.
Ich glaube, der Zusammenhang eben aus der Yogi-Dasein und trotzdem brutale physische Leistungen bringen, die Kombination macht es halt dann aus, ja, dass man Kopf und Körper beieinander hält und das sind solche kleinen Geschichten wie ein Gespräch zwischendurch oder einfach nur zu wissen, da ist jemand neben mir, der das gleiche Ziel, sehr hilfreich. Ja, und können dann das Zünglein an der Waage sein, ob man ins Ziel kommt oder nicht. Ja.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, was nimmst du da zu dir?
Ja, noch ein paar Fragen.
Schwierig. Also,
und eine Nachfrage noch. Gerne. Ändert sich das mit den Temperaturzonen, in denen du dich aufgehalten hast?
Auf das habe ich nie wirklich Rücksicht genommen. Das ist eine interessante Frage. Es ist unterschiedlich. Es gibt Bewerbe, diese Etappenläufe, da hast du alles selber mit für ganze Woche. Das heißt, du hast deine Trockenfutter mit, das in warmem Wasser auflösen kannst. Das ist jetzt vom Kaloriengehalt hoch. Die Sackeln haben 800 Kilokalorien. Das haust du einmal auf die Nacht rein und damit bist du gut versorgt. Ja. Unterwegs, sage ich jetzt eher so Riegel, Nüsse, so Sachen. Es gibt aber auch Wettkämpfe, wo du Essen hast, wo du alle 50, 60 Kilometer Live-Base hast, wo du wirklich normales Essen kriegst. Und ich schaue eher bei so langen Sachen, dass ich schon viel normales Essen kriege. Also permanente Versorgung mit Gels, das geht irgendwann vom Stomach her gar nicht mehr. Nur ich habe da viel zu wenig gemacht, was Kohlenhydrat-Thema anbelangt. Ich habe mich nie damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Mit Mario habe ich jetzt einige sehr gute Gespräche gehabt. Also das Thema neben dem Training, das ich jetzt komplett anders gestalte, das Thema Essen ist bei mir ein großer Agenda-Punkt, weil ich möchte gerade wissen, wenn ich da ein bisschen das gescheiter gemacht hätte, vielleicht, was da rauszuholen gewesen wäre, sage ich jetzt mal, das kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber ich habe einfach geschaut, dass ich halt nie einen Hunger kriege. Sagen wir so, das war eine Strategie, ne?
Ja, ohne also zu schauen, Hunger, was genau. Wenn der Hunger da ist, ist es halt meistens schon zu spät. Genau. Und ganz klar, das Ganze spielt sich natürlich in einem niedrigen Intensitätsbereich ab, großteils. Nur, wenn es dann über 2-3 Stunden einmal wirklich bergauf aufgeht in einem exponierten Gelände, da braucht man nicht glauben, dass die Intensität wirklich niedrig ist. Ja? Und dann kann schon der entscheidende Faktor sein, wie versorge ich diese Stücke, wie versorge ich die Phasen und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Bergabstück auch noch zurechnungsfähig bin und mich nicht verletze oder da auch noch schneller durchkomme. Also das ist eine sehr dynamische Geschichte. Ich glaube, wir sind da auf den Nenner gekommen, dass man in gewissen Phasen anders versorgen muss, je nach Gelände, je nach Rennphase und auch je nach Gefühl, weil ich glaube, das darf man nicht ignorieren, dass man dann sagt, gut, das hat jahrelang funktioniert, dass ich möglichst viel normales Essen unter Anführungszeichen zu mir nehme und dann plötzlich von jetzt auf gleich sage, gut, ab jetzt nur mehr Gels und künstliche Nahrung. Ja, das wird es nicht spüren. Ich glaube, das kann ein Prozess werden, der in die Richtung geht. Ob man das dann will, ist wieder eine andere Frage.
Ja, vor allem kommt ja auch noch ein wesentlicher Faktor dazu. Also das, was du läufst, sind ja jetzt nicht einfach nur Ultraläufe im Sinne von ja, länger als eine Marathondistanz, sondern das ist ja wirklich deutlich, deutlich länger. Das heißt, es geht jetzt nicht um die Kohlenhydratversorgung, sondern ja auch massiv um Eiweiß und Sonstiges. Also das ist ja, wahrscheinlich hast du intuitiv, mal abgesehen davon, dass du erst gegessen hast, wenn du dann Hunger hast, ja, aber sonst grundsätzlich von dem, was du dann einfach gegessen hast, das intuitiv wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja. Wesentlich mehr, als wenn jetzt jemand aus unserem klassischen Triathlon-Sport einfach herkommt und sagt, okay, ich mache jetzt Ultra und nehme einfach die Menge, die ich normal an Kohlenhydraten aufnehme, mal 2. Ja, weil glaub, das System kippt dann irgendwann.
120 Mountainsackerl mitnehmen, ja. Stellt euch das einmal vor. Das
ist ein logistisches Problem
auch. Ein finanzielles auch. Finanzielles
auch, ja. Weil ich glaube mal, ich bin bei euch mit allen natürlich auch wissenschaftlichen Zugängen, was Kohlenhydrate pro Stunde anbelangt, habe ich sicher sehr viele Fehler gemacht. Und jetzt sehe ich auch im Training, dass es doch jetzt zum Teil auch besser geht, wenn ich es so mache, nur am Ende des Tages den Guster, den du hast, was der Körper jetzt mehr oder weniger sagt, du, ich brauche das, auf den zu hören, ja, ist oft gar nicht so schlecht, weil ich habe oft dann unterwegs, wenn ich eine Woche, unterwegs bin, habe ich oft einen extremen Gust auf Salziges. Ne? Na, was wird der Körper brauchen? Ja, Salz, logischerweise. Und dann wieder Zucker. Ne? Aber ja, es kann natürlich zeitversetzt oft dann schon zu spät sein. Das ist die Gefahr dahinter. Ne?
Ja, absolut. Ja, also das ist halt echt super spannend.
Das Abartigste, ja, was ich gehört habe, aber total viel Sinn macht, war, ich habe einen ungarischen Zahnarzt, der viele Marathons sub 3 Stunden gelaufen ist. Der wollte dann unbedingt in die Sahara den Marathon des Sables laufen. Der ist Ungar und hat sich ein Salami mitgenommen. Ja. Eigentlich so ein Gerät von einer Wurst und das hat er halt in der Zeit halt gegessen.
Ja. Ist jetzt schwer, ne?
Ja, ist erstens... Ja, nicht schwer, gibt viel Energie, ist salzig, wird nicht schlecht.
Ja. Ja, fängt zum Schwitzen an.
Ja, da spricht der Gastronom aus dir.
Ja. Nein, ich glaube, das ist auf Körpergefühl dann hören und auch eben, was braucht der Körper, das ist schon, steht schon im Raum, dass man das dann über einen zu getakteten Ernährungsplan verlernt. Und die Range einfach nicht wirklich ausnutzt, die man haben könnte.
Ja, und vor allem kommt ja noch wieder da dasselbe Problem dazu. Also wenn du jetzt einen 50 Kilometer Lauf am Wochenende machst und den mit Kohlenhydraten versorgst und das Feedback für dich kriegst, das funktioniert gut, heißt das nicht, dass das nach einem 300 Kilometer Lauf, wo einfach die Belastung von Verdauungstrakt wieder eine ganz andere ist, obendrein, wenn noch Faktoren wie Hitze, Schlafentzug, Kälte, wurscht, was dazu kommt.
Ja, aber ich glaube, das ist ein zentrales und interessantes Thema. Ich glaube, dass die Versorgung eines Trainings und eines 50-Kilometer-Laufs total wichtig ist, weil ja das Training per se ein Controlled Environment ist.
Genau.
Ja. Und in dem Augenblick, und das ist das, was der Christoph Strasser relativ gut beschrieben hat, dass er den Switch betätigen musste zwischen ich trainiere 50 oder 51 Wochen im Jahr ganz allein und dann lege ich mein Schicksal in das Hände meines Teams. Bei dir ist der Switch ein anderer. Training, Controlled Environment und dann Switch. Und deswegen ist es so gut, dass du das alleine und unobserviert Jahre, Jahrzehnte lang gemacht hast, weil du jetzt eigentlich auf das als Ressource zurückgreifen kannst, weil dieses Thema kann eine Pain in the Ass sein, wenn wir dann anfangen, nämlich uns reinzudenken, was es braucht, damit man 300 Kilometer im Amazonas, 500 Kilometer in Portugal aushält. Na, da kannst du schon zurückgreifen und das ist wichtig. Und die Kohlenhydratversorgung beim 50er soll nur gewährleisten, dass du am nächsten Tag wieder trainieren kannst oder am übernächsten, während hingegen du nach deinem Wettkampf ja nicht trainieren solltest.
Da darfst du dann ja eh einmal 2-3 Wochen richtig tot sein und du brauchst dann nicht mehr laufen und nicht laufen können. Und da ist, glaube ich, sogar
kannst wirklich notwendig, essen.
Nicht notwendig, dass du auf den Haxen bist. Außer die Kids verlangen es dann daheim. Ja. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, dass genau das, was du gesagt hast, der Change wichtig ist, dass du weißt, dass man, wenn man dann Trainingseinheiten sauber versorgt, dass da der Benefit aus der Trainingseinheit einfach auch einmal wirklich da ist und nicht nur ein Raubbau am Körper die ganze Zeit, der auch vielleicht Auswirkungen hat und Adaptionsprozesse mit sich führt, aber nicht nur, sondern da passieren auch katabole Dinge und die will man dann nicht unbedingt haben. Ja.
Ich bleibe auch noch auf der Frage drauf mit der Verpflegung, weil es einfach das ist halt so ein interessantes Thema in dem Bereich. Was trinkst du dann die ganze Zeit? Also Mineralien und so weiter ist ja ein wesentlicher Punkt einfach über die Dauer.
Nur Wasser.
Wirklich?
Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt versuche ich es auch ein bisschen mit Pulver, ne? Und das ist gar nicht so schlecht. Aber zu damals, bei den Läufen, habe ich nie was zugemischt. Also wirklich in den Wüsten oder auch in der Kälte ausschließlich Wasser. Kälte ein bisschen Einschränkung, zum Teil brauchst du ein bisschen Pulver, dass das Wasser nicht gefriert. Das ist das Problem dort. Ich meine, minus 40 Grad, da ist gleich mal alles ein Eisblock. Ne? Aber prinzipiell sonst eigentlich in den Wüsten und so, was wirklich warm war, auch im Dschungel, reines Wasser.
Okay.
War das gut? Seid so hinterfragen. Ich bin überzeugt davon, dass es zu wenig mitunter war. Aber ja, damals war es mehr
Approach. Schon risky, ne?
Ja, also es zeugt auf alle Fälle davon, dass du ein robuster Typ bist. Weil da ist wirklich die Gefahr, dass man, wenn man nur Wasser trinkt und auch in großen Mengen, gab es Fälle beim Frankfurt Ironman, das ist einfach der Wassertod. Ja,
also der dauert ein 50stel von deiner Zeit.
Ja, genau. Also, ist halt also da in dem Bereich ist es schon, wird schon gefährlich, aber ich glaube eben insgesamt macht schon einen Unterschied, wie ist die genetische Disposition dann auch. Ja, weil entweder kannst du dann solche Bedingungen vertragen oder nicht, aus was für einem Grund auch immer, das ist irgendwas anderes zwischen Himmel und Erde vielleicht auch noch. Ja, anderen hätte es wahrscheinlich die Zechennägel aufbogen.
Ja? Vielleicht aber auch gar nicht, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, weil dadurch, dass du gesagt hast, du isst halt dann schon auch vollwertig quasi, holst das natürlich auf einer anderen, holst das auf einer anderen Ecke wieder rein und das macht halt dann schon wiederum einen Unterschied.
Das ist der große Unterschied zwischen diesen Gels und Bananen und Sachen, die dann in der Zelle nicht mehr ankommen und die Intensität ist ja beim Ironman auch höher.
Ja.
Insofern, beim Russen frage ich mich nicht, ob er nicht vielleicht sogar Alkohol dabei gehabt hat, weil Finger weg, wurscht. Ja. Da hilft es schon, wenn man einen Grundpegel hat, glaube ich.
Ja, für die Feldamputation nachher.
Ja.
Also,
es klingt wie ein Tolstoi-Roman.
Es ist echt irre. Also unvorstellbar.
Ja.
Kommen wir vielleicht irgendwie zum aktuelleren Bereich und durchaus auch zu dem Thema Yoga, weil ein Thema liegt natürlich auch auf der Hand, wie schafft man die Umfänge ohne Verletzungen? Weil Ich denke, wir haben jetzt viele Hörer und Hörerinnen, die sagen, sobald ich über 40 Kilometer in der Woche laufe, fängt schon alles an zum Zwicken und bei 40 Kilometer ist bei dir nicht einmal noch das Mittagessen erledigt und das von einem Tag in der Woche. Daher, wie war das? War das bei dir nie ein Thema? Bist du robust oder was hast du da einfach gemacht?
Auch ich habe meine Themen natürlich gehabt, aber ich habe nie eine schwerwiegende Verletzung gehabt, die nachhaltiger Problem für mich war. Mhm. Also weder Bänderrisse noch irgendwelche Brüche, Ermüdungsbrüche, ist ja ein großes Thema bei so langen Belastungen. Ne? War nie der Fall. Ja. Nur eines, ich habe schon so erstes Drittel meiner Ultralangstreckenlauf- und Anführungszeichen Karriere, habe ich Rückenprobleme gekriegt, ziemlich massive, durch die schweren Rucksäcke. Da habe ich oft 10, 12 Kilo hinten drinnen mit Schlafsack, alles drum und dran, ne? Mit dem ganzen Essen für ganze Woche. Und da habe ich Rückenprobleme gekriegt. Und damals eben hat jemand zu mir gesagt, Yoga und Laufen verträgt sich gut. Und dann habe ich eben ein bisschen begonnen, so in Yogastunden zu gehen, in Fitnesscenter, was auch immer. Das hat mir gut getan. Und dann habe ich auch die Yogalehrerausbildung gemacht. Kundalini-Yoga ist ein sehr powervolles Yoga, das ganz stark auf diese Chakren geht, na, insbesondere im Rückenbereich. Und das war super. Ja. Also ich habe seitdem und habe gar keine wirklichen Rückenprobleme mehr, obwohl ich noch immer viel schleppe und oft Intervalle sogar, das siehst du ja gar nicht. Mit einem Rucksack mache, wo der Computer drin hinten ist und die paar Schuhe und der Anzug, den ich brauche dann für den nächsten Termin durch die Stadt durch. Ne? Das heißt, es funktioniert jetzt super und da hat mir Yoga schon viel gebracht, abgesehen auch von der mentalen Agente, die nicht zu vernachlässigen ist, auch die mir hilft, durch schwierige Zeiten durchzugehen. Da gibt es durchwegs so spannende Weisheiten auch dahinter. Ein super Gesamtpaket, das generell immer für so einen Sportler empfehlenswert ist. Eine gute Abrundung. Jetzt mache ich auch Krafttraining mittlerweile, was mir auch gut tut, wo ich keine Freude damit habe. Also ich hasse Krafttraining. Aber das ist auch wieder Challenge. Und da muss man auch einen Freund darin suchen. Ne? Weil das ist wichtig ist, siehe Podcast zuvor, da bin ich überzeugt davon.
Ne? Ja. Das heißt, du hast doch nie irgendwelche klassischen Überlastungserscheinungen gehabt, wie jetzt Läufer, Knie, Achillessehnen, Problematik, irgendwelche Sachen.
Es gibt ein Grundprinzip. Ich sage, wenn etwas nachhaltig schmerzt, das ist während des Wettkampfs, aber auch vor und nach dem Wettkampf. Wenn ich irgendwo nachhaltig Probleme habe, hör auf. Dann ist es sinnlos. Was ist nachhaltig? Kann man es diskutieren? Ist es eine Woche, zwei Wochen, sind es drei Monate? Ich definiere so ein bisschen meinen Zeitraum her, vor einem Monat vielleicht. Ja. Wenn das nicht aufhört, dann muss ich einmal zum Arztbett untergehen, zum Physiotherapeuten. Ja. Aber wenn ich jetzt nachhaltige Probleme im Laufen habe, hey, auf. Ja. Ich bin nicht davon abhängig, ich mache was anderes. Ich gehe schwimmen oder gehe schwimmen oder Radfahren. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Ne? Ja.
Das heißt, so Radfahren, gute Sache. Radfahren,
ja. Gut, das macht mir auch Spaß. Ich habe jetzt auch mal kurz ein bisschen angefangen bei einer Frau, die eine Triathletin ist, ein bisschen sie zu begleiten beim Radfahren. Ja. Dann ist es sinnlos. Aber da das noch nicht der Fall war, dass in diesen Sport so tief man reingehen kann und so vielfältig dieser Sport Laufen ist, nur Laufen, aber ist brutal vielfältig und
ein unglaubliches Abenteuer. So wie du das betreibst, ist es wirklich vielfältig. Also ich glaube, man kann es in kaum einer Ausformung vielfältiger betreiben als du. Sei es jetzt wurscht, wo man auf der Welt war, in wurscht welchen Distanzen und irre. Eins war ich vorher noch, das ist auch wahrscheinlich mit einem Satz beantwortet, das Thema mit der Höhe, hast du da irgendwelche Probleme? Hast du da irgendwas Richtung
Akklimatisieren? Ja, also schon, wobei Akklimatisieren ist dann nie Zeit, das ist auch beruflich bedingt. Es gibt Leute, die sind oft zwei, drei Wochen zuvor. Der Atacama-Wüste zum Beispiel ist ja auf 3000 Meter oben, ist sehr hoch gelegen, trockenste Wüste der Welt. Habe ich schon meine Themen mit der Höhe. Die Einheimischen haben gemeint, die dünnen Langen haben immer Schwierigkeiten in der Höhe. Ne? Hat auch auf mich zum Teil zugetroffen. Aber ja, das ist, da gehst du drüber und du gewöhnst dich dabei. Es ne? ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht starten oder was kann, aber ich merke da ein bisschen Schwindelgefühle, oft ein bisschen leicht schlecht und so. Aber wenn du dann im Doing bist, wird das besser. Aber ich bin nicht super. Also ich könnte, glaube ich, kann auch 1000, müssen wir probieren. Ne? Aber mit der Höhe, das ist so eine Geschichte, auch mit den Bergen, Exponiertheit, da arbeite ich bis heute daran. Ja,
ja, das spannend. Ist das heißt, das wäre schon irgendwie Angst, so eine Challenge im Hinterkopf, vielleicht mal Richtung Bergsteigen oder sowas.
Ich da ja, mit Klettersteigen jetzt angefangen. Das ist ein eigener Podcast, eine längere Folge, wo es um meine persönliche Angst geht, wo ich gerade dabei bin, mich damit massiv zu konfrontieren. Da geht es um exponierte Bergwege, die auch bei diesen Wettkämpfen oft sind, wo ich auch einmal schon abbrechen habe müssen. Und mit dem beschäftige ich mich jetzt intensivst. Da habe ich auch einmal einen Trainer gehabt, der mir da geholfen hat, mich zu exponieren. Und Klettersteig fange ich an. Das ist ein bisschen so die neue Geschichte, die ich starte. Das ist seit meiner Kindheit ein bisschen habe, das Thema des Absturzangst zu haben. Ja. Ja. Spannendes Thema, das ortet jetzt gerade ein bisschen auf.
Ist aber durchaus eine gesunde Angst.
Du hast recht, weil es gibt ja Leute, die haben Flugangst. Ja, und ich meine, da ist ja Absturzangst, ist, wie du sagst, eigentlich wesentlich vernünftig.
Die Frage ist nur, wann beginnt sie? Na, beginnt sie zum richtigen Zeitpunkt oder beginnt sie schon viel zu früh, was eine reine Illusion ist?
Okay.
Und größtenteils ist sie Illusion. Also ich habe geglaubt, ich habe zum Beispiel Höhenangst, weil ich oft so Probleme gehabt habe. Dann hat er gesagt, der Trainer, der Bergsteiger da im Süden unten in der Steiermark, der hat gesagt, das machen wir mit dir, jetzt hängen wir die raus da bei einer Brücke, also eine riesen hohe Brücke gewesen, haben wir angehängt, haben wir runtergeworfen da und hat gemeint, und hast du Angst? Sag ich, nein, es geht, alles safe, du hast keine Höhenangst. Ne? Das heißt, da ist sehr viel Illusion dabei.
Ja. Mhm. Also es geht eigentlich darum, dass die Höhe selbst nicht das Problem ist, sondern Nein. Wenn du auf einem Steig bist, genau. Ist deine Angst...
Dass du runterfliegst.
Ja, ich bleibe dabei, du kannst gern daran arbeiten, aber es ist eine gesunde Angst. Ja, weil man unterschätzt, glaube ich, auch das oft, die auf, bei den Terrains, wo du unterwegs gewesen bist, allein so, wenn du sagst, umknöcheln Bänderrisse, wenn man quasi auf deinem natürlich herbeigeführten LSD-Trip denkt, der durch die Wüste Gobi geht, unterschlafen, durch Geröll halten zu laufen, ist natürlich die Gefahr, umzuknöcheln. Und wenn das auf einem Steig passiert, umzuknöcheln und darunter zu stürzen, natürlich auch präsent.
Ja, aber er hat mich laufen lassen, einen ganz schmalen Grat, ja, in den Bergen, auf 2000 Meter circa. Und er hat gesagt, renn darüber. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht darüber rennen, das geht einfach nicht. Da sehe ich die Gefahr zu groß, das Absturzgelände, dass mir runterfliegt. Und er sagt, renn darüber, ja. Ich vertraue dir, dass du es schaffst. Ich habe dich gesehen, wie du dich bewegst in den Bergen, alles grün. Und er hat gesagt, bitte seil mich an und renn mit mir rüber. Dann sagt er, also rübergrennt mit mir, rübergrennt, wir seilt oben, alles super safe. Dann sagt er zu mir, du pass auf, ich habe zwei Kinder, die sind gleich alt wie du. Und du glaubst jetzt wirklich, dass diese Seilverbindung für mich safe war. Wenn es die da runterschmeißt, haut es mich auch runter. Dann bin ich auch tot. So stark ist mein Vertrauen, deine Skills. Ja? Und wie ich diese Erkenntnis gehabt habe, habe ich gewusst, es ist ein Selbstvertrauenproblem, ich kann es managen, aber die Grenze eben, wo ist dann gesund und wo ist nur illusorisch, wo ist nur Angst vor der Angst, ist auch ganz schmaler.
Ich rufe mich an, wenn du das machst, ich will da dabei sein.
Okay.
Vielleicht, weil ich auch ein Problem mit Absturzangst habe.
Okay. Gibt's
ein das letzte oder eins der letzten Fragen, wie sind die Auswirkungen auf dein anderes Leben? Aus dem Extremsport. Ja. Wie sind die Auswirkungen im Familienleben? Haben wir jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt. Der Frau ist auch Triathletin. Kenne ich auch. Und ich glaube, das Setup passt gut. Ihr lebt euren Kids einen doch anderen Lebensstil vor als andere. Wie sind die beruflichen Auswirkungen in dem Ganzen? Wie nutzt du das oder wie sehr ist er im Weg? Was hältst du zu den Themen in die Richtung?
Was Beruf anbelangt, hat der Michael schon sehr viel gesagt, aber sehr viel Wahres dabei. Da gibt es kaum noch Ergänzung. Vielleicht eines, was super ist, wenn man so einen intensiven Sport betreibt wie ihr, wie wir, ist sicherlich einfach, dass man gesund bleibt und eine brutale Burnout-Prävention. Also mir hat mein Mitarbeiter gesagt, er ist heute Mönch übrigens, der war Wirtschaftsprüfer und ist heute Mönch, hat auch ein bisschen seinen Weg geändert, ja. War auch bei unserer Hochzeit der Pfarrer und der hat gesagt, schau, der war ja so oben zwei in der Früh, mal gearbeitet, wieder mal als Assistent, musste sehr viel arbeiten bei uns und ich habe gesagt, du weißt, irgendwie, es geht gar nicht mehr, sagt er, no, kein Problem, ich habe dich beobachtet, du bist Läufer, dir wird so etwas nicht passieren, du hast keine, du bist so viel in der frischen Luft, dir kann Burnout nicht passieren. Ja. Und das hat sich bis heute auch herausgestellt, dass es richtig ist. Sprich, brutale Burnout-Prävention und auch ein bisschen, was oft fehlt schon in der heutigen Zeit, gewisse Berührung mit der Existenz. Das heißt, ein bisschen am Boden bleiben, in einem Wald rausgehen, ist oft gescheiter, als permanent dieser Datenflut zu sein. Es gibt eine komplett neue Perspektive und das macht die Leute auch erfolgreicher. Das sind so ein bisschen die Sachen, die er gerne ergänzen möchte, falls der Michael nicht gesagt hat, alles andere ist ein brutales Zeitmanagement.
Und also, das heißt, ich gehe davon auch aus, du läufst immer ohne Musik.
Ich laufe sehr viel ohne Musik. Ja, also wenn es gar nicht mehr geht im Wettkämpfen, dann oft ein bisschen als motivierender Faktor. Ganz selten in Portugal habe ich die Musik gar nicht aufgedreht, aber wenn man es vorgenommen hätte. Früher habe ich mehr damit gearbeitet, im Training de facto ganz selten, wenn ich Spaß habe, aber eher 10% Anteil, sonst wirklich nur reinhören, reinspüren. Ja, einfach im Moment sein und da lenkt die Musik auch ein bisschen ab dann oft. Ne?
Ja. Das sind ja genau die Inseln, die du dann suchst im Leben. Ja? Also die Inseln weg vom Datenfluss, wie du das eh schon gesagt hast. Du hast einfach in der Zeit nichts anderes als das. Und, genau. das ist dann auch die Burnout-Prävention, von der du redest, glaube ich. Ja? Und wo ich da den Disclaimer dazu ein bisschen geben muss, viele verwechseln das dann mit intensives Training oder Ablenkung durch Training und trotzdem nur ein Vergleich, im ständigen Vergleich zu sein mit anderen, mit dem, was du beschreibst. Und das ist dann keine Burnout-Prävention, sondern das ist eher ein Burnout-Katalysator.
Wenn man verbissen das so sieht und das wieder ein ganz eigener Stress wird, dann bin ich zu 100% bei dir, wenn man es etwas spielerischer angeht. Und das ist überhaupt so ein bisschen das Grundcredo, glaube ich. Man muss alles spielerisch angehen, ja keine Verbissenheit. Wenn du irgendwie verbissen auf ein Ziel zurollst, wirst du es nicht erreichen, glaube ich. Es muss immer eine gewisse Entspannung dabei sein, ein spielerischer Effekt dabei sein, dann ist es leichter. Wenn man es so betrachtet, ist jede Minute im Wald draußen enorm viel wert, auch für den Beruf. Ja, und das habe ich auch meinen FH-Schülerinnen und Schülern gesagt, wo ich einen Vortrag gehalten habe, zum Thema auch ein bisschen so Burnout-Prävention. Die haben mich gefragt, na, was tue ich? Dann sage ich, geh im Wald raus. So einfach das ist. Ja? Ja. Und das kann man halt oft genug sagen, die frische Luft. Und da verstehe ich Triathleten nur am Rande. Was ich nicht verstehe, ist, warum noch immer man auf der Rolle trainiert. Um diese Jahreszeit, wo es draußen schon trocken genug wäre, dass ich mit dem Radl rausgehe. Aber das hat sicher auch einen trainerischen Effekt, logischerweise. Aber jetzt ist Zeit, dass man rausgeht. Ne? Und das bringt auch trainingstechnisch, glaube ich, recht viel.
Ne? Ich möchte das beantworten und gleichzeitig da auch draufbleiben. Also natürlich einerseits ist es ein Trainingseffekt, zweitens ist es eine Effizienzfrage, Sicherheitsfrage. Und das Dritte, also, oder eigentlich das, was du jetzt gesagt hast, das, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied. Du gehst raus in die frische Luft, läufst und bist, glaube ich, in dem Moment bei dir und bei der Umgebung. Das, was die meisten machen, die das so praktizieren, hauen sich die AirPods rein, Spotify auf und sind eigentlich wieder nicht im Hier und Jetzt, sondern lenken sich von dem eigentlich ab, was gerade passiert. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied, warum das bei dir als Burnout-Prävention ist und bei anderen vielleicht sogar noch zusätzlich.
Auch soll es dabei noch als Ergänzung der Untergrund. Ne? Mhm. Wenn ich auf der Straße renne, bin ich im Kopf wieder im Business.
Ja,
wenn
ja,
ich im Gelände laufe oder Mountainbike zum Beispiel, habe ich so den Fokus aufs Gelände und so muss ich schauen, wo soll ich hintreten, dann ist es ganz anders. Ne?
Ja, verstehe.
Also rein Radfahren auf der Straße ist ein anderer Effekt, dass wenn ich durchs Gelände laufe, wo ich permanent eigentlich achtsam sein muss, wo bin ich jetzt, was mache ich jetzt,
tritt
was
die richtige Zeit. Was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ja 10 Jahre in Betrieben gewesen bin und Manager und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainiert habe. Und dieses am Asphaltlaufen auf der Rolle Radlfahren tut für den Stressabbau meistens gar nichts. Ja. Es produziert mehr Stress, weil die normale Reaktion, sich auf eine Walze zu setzen, ich meine, wenn man erwachsene Ziele erreichen will, muss man auch erwachsen agieren. Aber es ist ja zum Kotzen.
Ja. Ja.
Und Spielsport war eine der Dinge. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr auf dem Asphalt nicht gern lauft, lauft es im Gelände. Genau deswegen nämlich, weil du musst in dem Augenblick, sonst hat es dich auf die Go. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine gute Burnout-Prophylaxe sein kann.
Technische Frage, V2 Max, wie heißt das geschwind? Ist eigentlich die frische Luft dem zugänglich?
Hat mit dem nichts zu tun.
Gar nichts.
Da geht's nur darum,
wie viel Sauerstoff dein Körper aus der Luft filtern kann.
Hat nichts mit der Luft zu tun.
Okay. Wobei es schon besser ist, wenn du frische Luft atmest, als weiß nicht, Katalysatorluft oder verbrauchte.
Ich habe gehofft, dass da was beitragen zu können, aber war ein Blindgänger.
Okay. Was mich jetzt noch interessieren wird, ist, wie oft schaust du eigentlich, wenn du laufen gehst, auf der Uhr?
Naja, das hängt vom Trainingsprogramm
ab. Wenn wir jetzt wirklich sagen, du machst einen Grundlagenlauf lang.
Wenig bis gar nicht.
Weil ich glaube, also, das ist auch nämlich noch so ein Riesenthema. Ja. Ich denke mal, du bist ganz massiv aufs Körpergefühl bezogen. Ja. Und natürlich ist es auch im Gelände so, dass, wissen wir eh alle, auf die Pace brauchst nicht großartig schauen, weil wenn es steil ist, rennt es langsamer und wenn es flach ist, rennt es schneller. Und das ist all solche Themen, mit denen wir halt einfach im Triathlon durch diese Datenaffinität halt einfach dauerkonfrontiert sind. Und die extremste Ausformung, glaube ich, erleben alle im Schwimmtraining, wo alle 25 Meter viermal auf eine Uhr drückt wird, nur weil diese 25 Meter, die dann sowieso falsch abdrückt sind, falsch gespeichert werden und nie ausgewertet werden, irgendwo getrackt sind. Ja? Also wir hauen das dann ins Daten-Nirvana und denken uns dann mit gutem Gewissen, wir haben diesen Datenmüll halt auch noch mit einem massiven Zutun weiterproduziert, aber tatsächlich ist nichts passiert. Und du trackst das wahrscheinlich für dich irgendwo, dass das halt einfach hast, die Umfang. Aber in dem Zeitpunkt des Trainings, wenn es jetzt nicht um Inhalte geht, läufst du. Und das, glaube ich, stresst den geneigten Triathleten und Triathletin massiv. Also wenn man da jetzt sagen würde, da, bei der Uhr ist der Akku leer, dann bleibst du daheim. Also das würde ich sagen, machen 8 von 10. So.
Aber es ist nichts richtig und nichts wirklich falsch. Und da möchte ich schon noch 2-3 Sätze zu meinem neuen Approach sagen. Mhm. Ne? Es hat irgendeinen Grund gegeben, warum ich zu Mario gekommen bin. Mhm. Das spielt ein bisschen mit meiner Frau. Ich glaube, er hat sie angedeutet, er trainiert ja auch meine Frau Ironman jetzt der Vorbereitung auf Klagenfurt. Ja. Und wie ich das gehört habe, dass sie einen Trainer hat, habe ich mir gedacht, 20 Jahre lang habe ich keinen Trainer gehabt. Mhm. Ich möchte wieder was Neues versuchen. Ja, und das ist naheliegend. Der Mario hat einen sehr guten Ruf, ihr sicher auch, ihr beiden, das ist klar. Aber von Mario hat die Anni heute was gehört in ihrem Club. Ne? Und da haben wir gedacht, okay, ich möchte es auch probieren. Die Frage ist nur, er trainiert Triathleten, wird er einen Ultralangstreckenläufer trainieren? Und er hat sofort ja gesagt. Da haben wir gedacht, okay, auf das lasse ich mich jetzt ein. Ich könnte mitunter, wir haben schon angekündigt, ein mühsamer Athlet sein, weil er gewisse Dinge vielleicht macht, die er gar nicht will und gar nicht möchte. Aber es ist unpackbar. Ich füge mich zu 100%. Und das, wo ich einen brutalen Ego in dem Bereich der letzten 20 Jahre aufgebaut habe und ich mir gedacht, wir werden sicher crashen. Und wisst ihr, warum ich mich füge? Weil es mir brutalen Spaß macht. Ja. Also ich habe nicht geglaubt, dass ich jetzt mit 49, wir werden es im März, ja, dass ich jetzt noch an Intervallen Spaß haben könnte. Ja, es ist ja wirklich crazy, dass ich einen Spaß habe, einfach mal wieder mal auf die Uhr zu schauen, wo ich so lange nicht geschaut habe, ja, und auch den Effekt daraus spüre. Und ich habe in meinem Alltag, und das ist schon klar zu erwähnen, da bin ich unendlich dankbar, sprich eigentlich ist unser Training jetzt schon abgeschlossen, weil ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe im, hab im Alter eine Energie wieder, es ist unpackbar. Ja, ne?
Ja. Neue Ziele, voll, Mario, neue Ziele.
Ich glaube, jetzt kannst du mich ruinieren vielleicht wieder mit Kilometern, ja, also, ja. Sie wird zu dir kommen. Ne?
Zeit für Umfang, ja. Nächste Woche aber, 200.
Aber die Energie ist voll da und das Ergebnis, ich meine, jetzt haben wir einen ersten Try-Run gehabt hier in Portugal, ja. Jetzt haben wir ein halbes, dreiviertel Jahr lang gemeinsam schon ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gehabt und ich habe nie einen Lauf länger gemacht als 40K. Ich glaube, das war die längste Vorgabe. Eben einmal war es ein Wettkampf rund um Atom, Wien haben wir gemacht. Ne?
Ja, war 130, ein bisschen
länger. 130K, ja, fair enough. Nur ist mir schlechter gegangen? Nein. Also ich glaube nicht, dass man rennt. Es ist immer schwer zu vergleichen, weil es immer unterschiedlich ist. Ja, die Terrains und so. Aber nein, also im Gegenteil. Also ich war Top 10 in Portugal. Das Ergebnis spricht für sich. Und ich habe deutlich weniger gemacht, aber ich habe die Qualität brutal gefühlsmäßig erhöht. Und vor allem, es hat mir auch Spaß gemacht. Auf einmal gestern auf die Nachtraining haben nicht nur stupide 50 Minuten, sondern ich muss alle, wie war das geschwind? Ich habe alle 5 Minuten, 10 Sekunden Gas geben müssen. Mhm. Ja, sorry, ich bin da wirklich komplett ein Newcomer in dem Bereich. Ich
weiß gar nicht, wie das heißt.
Ja. Schon richtig, ja. Genau. Und das ist auf einmal so, heimzulaufen, macht ja Spaß. Ne?
Ja.
Unpackbar, welche neue Dinge sich da jetzt wieder entwickeln und wie ich es auch mit Körper spüre, was sich verändert. Ja. So gesehen ist es zum richtigen Zeitpunkt passiert. Und es ist, und letzter Satz, nachhaltig, glaube ich, für mich, und es wäre Richtung 50 gehend, ja, ist wahrscheinlich wieder der richtige Zeitpunkt gewesen, wo in die Richtung, ich bin überzeugt davon, weil ich ein schicksalsgläubig bin und ich habe das auch genutzt, weil weniger ist, glaube ich, in dieser Phase, wo ich jetzt bin, mehr.
Ja, ich glaube, wir diskutieren das auch zu dritt sehr oft. Also es war ja lange Zeit, diese, wo es viele Trainer gegeben hat, die diese Niedrigumfangkonzepte präsentiert haben und mehr oder weniger suggeriert haben, man kann mit Qualität halt alles erreichen und der Umfang ist eigentlich nicht mehr und so weiter. Und wir haben dann irgendwie für uns, ich glaube, wir, seit wir den Podcast haben und davor auch schon, diskutieren wir das Thema wirklich oft. Ja. Und das, was sich einfach immer rauskristallisiert, ist genau das, was du jetzt sagst. Ja. Auf eine große Basis, die du über x Jahre aufgebaut hast, ja, mit Qualität draufzusetzen, ist das Mittel zum Erfolg. Ja. Und umgekehrt funktioniert selten. Ja. Und diese Abkürzung zu nehmen und zu sagen, okay, das, also ohne Umfang geht es auch, es gibt ein Niedrigumfangkonzept, ist entweder nicht nachhaltig oder es funktioniert gar nicht. Ja. Das haben wir auch nicht
danach hin.
Genau.
Das ist ja
nämlich. Das ist genau der Punkt. Entweder es ist nicht nachhaltig, also man ist danach hin, oder es funktioniert einfach gar nicht, dass das Ziel nicht erreicht wird. Ja. Deswegen, ich glaube, da können wir alle das nur unterschreiben, wie es das du gerade gesagt hast. Obendrein auch noch mit zunehmendem Alter, ganz klar. Ja. Also irgendwann, die Regenerationsdauer ist halt einfach maßgeblich und wir wissen alle, je öfter du regeneriert wieder trainieren kannst, desto größer ist der Outcome. Ja.
Also. So simpel. Christoph, extrem spannend.
Ja.
Gerne nochmal recht herzlichen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das interessiert auch wirklich viele und coole Anekdoten dabei. Ein richtig guter Takeaway an
in einem
an
besonderen Ausmaß crazy.
Ja. Recht herzlichen Dank, super Folge.
Ja,
wenn, absolut. Wie immer, wenn ihr Fragen habt an uns, an den Christoph, einfach nur her damit. Kommentare in den Social Media Kanälen oder an info@sweetspot-training.at. Und ansonsten
sagen wir danke vielmals, dass du da warst.
Ja, ich sage Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Uns auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.
Ciao. Ciao, grüß euch.